HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Heute ist Andreas Merker zu Gast. Ich heiße Karin Röder. Unser Gast ist ein international renommierter Trauma-Experte. Und er wird uns heute genau sagen, was ein Trauma ist, beziehungsweise ob, wie und wann es behandelt werden muss. Außerdem hat Andreas Merker auch selbst traumatische Erfahrungen gemacht, wegen sogenannter versuchter rechtswidriger Nichtrückkehr. Im schweren Fall saß er im DDR-Knast. Das war vor 27 Jahren. Heute ist er Ordinarius am Psychologischen Institut der Universität Zürich. Herzlich willkommen, Herr Professor Merker.
Guten Tag.
Es gibt ja und gab auch einige Katastrophen in den vergangenen Jahrzehnten. Ich denke da an das Flugunglück bei der Flugschau in Ramstein, das Zugunglück in Eschede oder auch hier in Hessen, das Grubenunglück in Borken, 9/11 oder der Tsunami 2004. Immer wieder werden Betroffene durch solche Katastrophen schwer traumatisiert, auch die Helfer. Und dann kommt es zu einem sogenannten posttraumatischen Belastungssyndrom. Wie äußert sich das psychisch und physisch?
Ich fange mal mit dem Psychischen an. Das sind zunächst mal die Bilder, die Gerüche, die Geräusche, die einem nicht mehr aus dem Sinn gehen. Wenn man Betroffene fragt, wie häufig habt ihr daran gedacht, dann sagen die oft, ja, die meiste Zeit am Tag. Das kann manchmal gar nicht sein, aber die haben den Eindruck, wir mussten immerzu daran denken. Und das geht in die Träume hinein. Und es ist besonders stark, wenn es ein Gedenktag ist, wenn durch irgendeinen anderen Beitrag im Fernsehen wieder irgendein Unglück, das mag dann für Menschen, die ein Grubenunglück überstanden haben, dann auch ein Grubenunglück im fernen China sein, dann kommt das alles nochmal ganz besonders hoch. Gleichzeitig aber auch, dass man den Eindruck hat, ich kann nicht mehr so fühlen wie früher, ich kann nicht mehr weinen wie früher, ich kann nicht mehr traurig sein wie früher, ich kann nicht mehr lachen, ich kann mich nicht mehr freuen, aber das ist ja dann noch eher verständlich. Und auch eine Anzahl von Dingen, die man nicht mehr machen will, die man vermeidet, wo man sagt, ich kann mich da nicht mehr ranwagen, das ist mir zu gefährlich. Das sind die psychischen Dinge. Die physischen sind dann so, dass man, als ob man 10 Tassen starken Kaffee getrunken hat, nacheinander. So eine innere Übererregung. Die betrifft dann zum Glück ja nur einige wenige über lange Monate und Jahre. Die anderen, bei denen bildet sich das wieder zurück. Da war es vielleicht nur ein paar Tage.
Übererregung, ist das so eine Schreckhaftigkeit zum Beispiel oder Angst vor bestimmten Dinge,
genau, diese Schreckhaftigkeit kommt noch dazu, dass man beim kleinsten Anlass, ja, dass es einen durchfährt und einen Schreck bekommt. Männer können ja häufig das sich nicht eingestehen, dass sie durch einen äußeren Anlass, eben ein traumatisches Geschehen, so anders wurden. Sie wollen unbedingt stark bleiben. Und viele von denen zucken aber zusammen, wenn ein Freund, ein Kumpel sie von hinten auf die Schulter fasst, was sie früher immer konnten. Und das durchzuckt sie. Und das hatten sie vorher nicht. Schwere Schlafstörungen gehören dann auch dazu. Und übrigens hängt auch damit zusammen so eine erhöhte Wachsamkeit. Also so ein Abchecken überall. Sitze ich hier in einem Raum, auf dem ich herausgehen kann? Das bringt man eigentlich gar nicht damit erstmal in Verbindung. Lassen Tag und Nacht die Fenster offen, auch wenn es dann im Winter sehr kalt wird. Das haben sie nicht gemacht, bevor sie traumatisiert wurden, sondern sie wollen einen Fluchtweg haben.
Alle diese Symptome, Herr Professor Merker, die Sie gerade geschildert haben, die könnten ja auch eine andere Ursache haben. Das mit dem Fluchtweg zum Beispiel mache ich auch. Wenn ich woanders übernachte, gucke ich immer als erstes, wie komme ich denn im Falle eines Falles, zum Beispiel wenn es brennt, raus, obwohl ich noch nie sowas erlebt habe. Nur wie stellen Sie dann fest, ob derjenige tatsächlich traumatisiert ist, ob nicht irgendetwas anderes dahinter steckt?
Wir schauen, ob das, was ich bisher alles aufgezählt habe, ob das als ein Muster, als ein Syndrom vorhanden ist oder ob nur Einzelsymptome da sind. Die posttraumatische Belastungsstörung, die dann auch behandlungsbedürftig ist und die sehr, sehr beeinträchtigend ist, das ist dann, wenn all diese Dinge zusammen auftreten.
Können Sie Zahlen nennen? In wie vielen Fällen kommt es zu einer posttraumatischen Belastungsstörung nach Katastrophen, Unfällen und dergleichen?
Das hängt von der Komplexität des Traumas ab. Deswegen hat sich so eine begriffliche Unterscheidung eingebürgert, nur um das kurz zu sagen. Typ 1 Trauma ist ein einmaliges oder kurzes Trauma, wie ein schrecklicher Verkehrsunfall, eine Explosionskatastrophe. Und ein Typ 2 Trauma, das ist ein wiederholtes oder langfristiges. Und dazu gehören die sexualisierten Gewalterfahrungen über lange Zeit oder aber Folter über lange Zeit. Da geht es dann so hoch zu 40%. Und bei diesen Einmalerlebnissen glücklicherweise 5% nur. Das heißt, jeder 20. entwickelt dann dieses feste Muster.
Ja. Der Laie würde jetzt vielleicht sagen, naja, das sind dann besonders empfindliche, sensible Menschen, die so ein Trauma oder eine posttraumatische Belastungsstörung ausbilden. Nur wenn man genauer hinguckt, stimmt das denn so?
Das stimmt so gar nicht. Also wir wissen, dass jeder Mensch zu diesen 5 oder bis 40% Mittel 20% gehören kann. Und das kann man sich nicht aussuchen. Das hängt schon ein bisschen davon ab, wie die bisherige Biografie verlaufen konnte, ob man da, wie wir sagen, Ressourcen sammeln konnte. Aber es hängt auch ein bisschen von der Tagesverfassung ab, in der man so etwas erlebt hat. Also wenn man aus einer sehr angespannten Situation, vielleicht noch mit einem häuslichen Konflikt, so eine schreckliche Sache erlebt, dann kann einen das packen.
Sie sagten eben Tagesverfassung. Hängt es manchmal vielleicht auch davon ab, von welchen Menschen man danach umgeben ist? Es ist ja dann immer die Rede von Notfallseelsorgern oder sogenannten Kriseninterventionsteams. Was können die denn vor Ort oder kurz danach ausrichten?
Emotionale Komfort geben. Also da passiert ja nicht viel an verbalem Austausch, sondern da wird hauptsächlich dafür gesorgt, dass man sich wohlfühlt. Man weiß inzwischen, dass das Nebenwirkungen gibt, wenn da zu viel geredet wird, dass das eher diese Symptome, die ich vorhin aufzählte, noch verstärkte. Und deswegen für jemand da sein und in dieser Situation so wohl wie möglich fühlen lassen.
Ja, das Wohlfühlen klingt jetzt ein bisschen in meinen Ohren. Wie kann sich jemand nach einem Trauma wohlfühlen? Meinen Sie also sowas wie warm haben, zu essen haben, zu trinken haben, Ruhe haben? Also
genau,
die grundlegendsten Bedürfnisse.
Genau, diese grundlegendsten Bedürfnisse. Das meinte ich, die physiologischen Bedürfnisse.
Ja, und eben sprachen Sie von Ressourcen, Herr Professor Merker. Ressourcen, die einer hat, um möglicherweise so ein Trauma besser durchzustehen, so eine posttraumatische Belastungsstörung möglicherweise erst gar nicht auszubilden. Welche Ressourcen wären das?
Nach meiner Überzeugung und der Befundlage der Wissenschaft würde ich sagen, es sind die zwischenmenschlichen und die sozialen Angebote und Möglichkeiten, die man hat. Also es ist nicht etwas aus einem selber heraus, irgendetwas, was man da so ansammeln konnte.
Also nicht so ein inneres Konto, auf das man dann zurückgreifen könnte?
Ja, das scheint es viel weniger zu sein, sondern wie man mit Menschen interagiert und ob einen dann auch Menschen wertschätzen, Menschen verstehen und solche Dinge.
Ja. Also der Mensch, der gut eingebettet ist, sozial, in Freundschaft, Nachbarschaft, Verwandtschaft und so weiter, der hat es da einfacher als jemand, der das alles nicht hat.
An sich ja, aber es gibt manchmal auch ungünstige soziale Kontakte, zum Beispiel Menschen, die sehr energisch sind und sagen, jetzt musst du aber darüber hinweg, du hast es überstanden, freu dich, dass du das überlebt hast. Und die sehr schnell beim Ratgeben sind. Und Ratgeben in solchen Situationen, in denen man so etwas Traumatisches erlebt hat, das ist für die erste Zeit überhaupt nicht gut. Sondern es ist eher dieses, früher hätte man gesagt, Trost geben, aber auch ohne viel Worte. Und den anderen so sein lassen, wie er gerade möchte, der das erlebt hat.
Tja, Ratschläge können auch Schläge sein, ne?
So ist es.
Professor Andreas Merker ist Traumaexperte an der Uni Zürich und wir sprechen in Doppelkopf über Trauma bzw. das, was auf das Trauma folgen kann, die sogenannte posttraumatische Belastungsstörung. Kann die jeden erwischen, Herr Merker?
Ja, leider. Und dann kommt eben, was man in seiner Biografie an Bewältigungsmöglichkeiten ansammeln konnte, plus der vorhin schon zitierten Tagesverfassung.
Und unabhängig vom Alter wahrscheinlich dann auch? Oder gibt es da auch noch Unterschiede?
Das Alter erzeugt schon einige Unterschiede. Nun wird ja meistens in den Medien gesagt, Die Kinder sind die am schlimmsten Betroffenen durch solche Dinge. Wir denken übrigens jetzt auch an Krieg. Und wenn wir genauer hinschauen und große klinische Studien gemacht haben, zeigt sich häufig, dass Kinder bessere Bewältigungsfähigkeiten haben. Übrigens auch langfristig, da bleibt da nicht unbedingt etwas zurück. Sondern es sind häufig Jugendliche und junge Erwachsene, die ganz besonders aus der Bahn dann gerissen werden durch das Erleben dieser Dinge, die nachhaltig erschüttert werden. Also das ist die Altersgruppe mit den größten Folgen.
Sie sagten eben auch, Herr Merker, die Betroffenen, naja, wirken so gefühlslos. Also scheinbar geht sie das alles nichts an. Ist das denn nicht auch so ein Schutz davor, dass die Gefühle überhand nehmen und quasi so zu einem psychischen Kurzschluss führen?
Ja, es ist ein Schutz. Die Gefühle stellen im gewissen Sinne auf Autopilot. Aber das Schlimme ist, man leidet drunter und das möchte man nicht haben.
Vielleicht auch, weil andere einen darauf ansprechen, wieso bist du so komisch, sonst hast du doch immer gelacht über das und das, sonst hat dir doch das immer Spaß gemacht. Und sich dann erklären zu müssen, geht das überhaupt?
Ja, da resignieren viele. Da haben viele den Eindruck, das bringt jetzt gar nichts. Interessant ist ja, dass viele der Betroffenen der ganz verschiedenen Arten von Traumata jeweils am liebsten sich mit jemand, der genau so etwas erlebt hat.
Der das nachvollziehen kann.
Der das nachvollziehen kann, mit dem sprechen sie gern. Und häufig haben sie sonst das Gefühl, ja, ich lasse es, die verstehen mich nie.
Ja, Sie, Herr Professor Merker, haben vielleicht nicht genauso etwas erlebt, aber etwas Ähnliches erlebt. Wir sprechen nachher in der zweiten Runde auch darüber. Und Sie sind Experte für posttraumatische Belastungsstörungen, also zweimal geeignet, vielleicht auch solchen Menschen zu begegnen. Sie haben Medizin und Psychologie studiert. Heute sind Sie Ordinarius an der Universität Zürich im Fachbereich Psychologie. Und wenn wir jetzt die Katastrophen nehmen, an denen viele Menschen betroffen waren, 9/11 oder ein Zugunglück, da haben ja die Überlebenden oft Schuldgefühle. Schuldgefühle gegenüber denen, die umgekommen sind und sie selbst haben überlebt. Woher kommt sowas?
So ist es. Also ich könnte viele Beispiele erzählen. Ich möchte von einer Patientin erzählen, die nach 9/11 herausgerannt war aus einem der Twin Towers. Und man sollte meinen, die hätte dann das Gefühl, ich habe Glück gehabt und ich kann mich freuen, ich habe es überlebt. Aber sie war voller Schuldgefühle, dass sie zu schnell weggerannt ist, dass sie sich nicht umgeschaut hat, dass sie nicht Hilfe angeboten hat. Und das hat sie fürchterlich beschäftigt. Diese Schuldgefühle sind wie so ein unbewusster Weg, wieder Kontrolle zu erlangen. Das ist eine Situation gewesen, in der man nichts machen konnte, in dem einem die Hände mehr oder weniger bildlich gesprochen gefesselt waren. Und Schuldgefühle, die entwickeln sich, weil man nachträglich meint, ich hätte doch etwas tun können. Und zur Überwindung dieser vorhin genannten Symptome ist das die wichtigste Sache, dass man diese Schuldgefühle reduzieren oder relativieren kann.
Ja. Ist es denn nicht auch so, dass man in dieser Situation überhaupt gar nicht anders handeln kann, als man handelt? Denn das ist vielleicht auch so ein Instinkt oder Reflex eines Menschen, dass er sich erstmal selbst in Sicherheit bringt, sprich, ja, wegrennt.
Ja, ja. Sicher ist das so. Also es gibt entweder den Fluchtreflex oder den Todstellreflex. Aber die Psyche möchte, dass wir das anders gemacht hätten. Und die kann das nicht anerkennen, dass wir in dem Falle auch, ja, wie die Tiere auch reagieren, wegrennen oder totstellen.
Ja, dann gibt's ja auch die Menschen, die das Glück haben, nach so einem Trauma, nach einer posttraumatischen Belastungsstörung Hilfe zu bekommen. Und zwar Hilfe von Profis, wie Sie einer sind, Professor Andreas Merker, Traumaforscher an der Uni Zürich. Sie sagen aber, das habe ich in Ihren Unterlagen gelesen bei meinen Recherchen, sofort mit so einer Therapie anzufangen, sofort nach diesem Ereignis, das ist gar nicht mal gut. Wie viel Zeit sollte denn dann vergehen und sollte man überhaupt so eine Therapie machen?
Ja, es muss sich ja erstmal herausstellen, auch wenn manche verständlicherweise das abkürzen wollen, ob nicht doch die Psyche von alleine es schafft, über diese Dinge hinwegzukommen.
Wäre das die erste Wahl und die bessere Wahl, wenn das so wäre? Also wenn man es wählen könnte?
Dieses gewisse Abwarten, das sollte man schon machen. Und wir sagen, dass wir Gespräche anbieten, in mehr oder weniger zeitlich lockerer Art über die ersten Wochen und Monate. Und eine Therapie, wenn sie gewollt wird, nach 6 Monaten, dann ist sie richtig indiziert. Aber wir haben immer wieder erlebt, dass Menschen auch noch nach mehreren Jahren kamen, die gedacht haben, ich habe es irgendwie alleine in den Griff bekommen und dann eben nicht. Oder es kamen Menschen nach einigen Jahrzehnten.
Ja. Sie sprechen allerdings als Psychotherapeut, Herr Merker, auch von der sogenannten posttraumatischen Reife oder dem posttraumatischen Wachstum. Was ist das denn?
Ja, wenn man so etwas ganz Erschütterndes erlebt hat, dann ändern sich in Menschen häufig auch die Sicht auf die Welt und die Sicht auf die Mitmenschen. Und erstaunlicherweise sagen viele, diese veränderten Sichten, zu denen stehe ich, die möchte ich nicht missen. Das war zwar ganz schrecklich, was ich erlebt habe, ich möchte es eigentlich nicht erlebt haben, aber dass ich dadurch jetzt andere Einstellungen, andere Sichten habe, das ist dann doch etwas Gutes, trotz des Schrecklichen. Und das berichten ungefähr 4/5 aller, die traumatische Erlebnisse durchmachen mussten. Es gibt auch einige Illusionen dabei, dass Menschen zum Beispiel sagen, ja, das will ich jetzt für mich festhalten. Und wenn man 5 Jahre später dann wieder mit ihnen zu tun hat, dann sagen auch die Angehörigen, na, das hat er oder sie schon doch lange wieder über Bord geworfen.
Ist es dann nicht auch schwierig, nach so einer posttraumatischen Reifung, naja, sagen wir mal, auf dem Teppich zu bleiben? Denn ich könnte mir vorstellen, so jemand merkt dann auch, dass er irgendwie weiter ist als andere, die vielleicht gleich alt sind oder die nicht sowas erlebt haben und ist dann auch so ein bisschen entrückt.
Ja, das ist wohl wahr mit der Entrückung oder auf dem Teppich bleiben. Aber da können einige auch sagen, da stehe ich zu. Das macht mir nichts. Auf Neudeutsch gesagt, Finding a Mission oder eine Botschaft zu entwickeln, die Welt zu verändern, das kennzeichnet manche dieser, jetzt sage ich mal den Begriff, der eben auf Englisch besser klingt, Trauma-Überlebenden, Trauma-Survivors.
Das sagt Professor Andreas Merker von der Uni Zürich. Dort forscht er über Trauma und dem sogenannten posttraumatischen Belastungssyndrom. Sie sind 1960 in Halle geboren, leben und arbeiten heute in Zürich. Und wie Sie von Halle nach Zürich gekommen sind und was in den 2-3 Jahrzehnten dazwischen war, darüber reden wir in der nächsten Runde. Sie haben uns auch Wunschmusik mitgebracht. Zunächst eine Arie von Georg Friedrich Händel. Was ist das für eine Arie?
Halle und Händel, das gehört zusammen. Also ich war als Kind in der DDR, in der man ja von der Welt abgeschottet war, immer, ja, kann man schon sagen, stolz, dass so ein Weltbürger aus dieser Stadt kam, eben Händel. Das ist eine Schmerzensarie, eine psychische, seelische Schmerzensarie. Es geht darum, dass ein Vater um seine Tochter trauert, von der er meint, sie wäre tot, und er gibt sich die Schuld. Und ich finde, Händel hat diesen psychischen Schmerz wunderbar Ausdruck verliehen.
Und so heißt es denn auch, tragt sie Engel in der deutschen Fassung. Sie haben uns eine Aufnahme mitgebracht, da singt Ian Bostridge. Und das ist ein Stück aus dem Oratorium Jephtha. Waft her angels, tragt sie Engel, sang Ian Bostridge. Das war eine Arie aus dem Oratorium Jephtha von Georg Friedrich Händel. Georg Friedrich Händel aus Halle, genau wie mein heutiger Doppelkopfgast Andreas Merker. Sie sind ja in der DDR aufgewachsen, Sohn evangelischer Christen, hatten immer ein ambivalentes Verhältnis zur DDR, habe ich über Sie gelesen. Und irgendwann, Herr Merker, hielten Sie es nicht mehr aus. Sie wollten nichts wie raus aus der DDR. Was war der Grund?
Es gab einen großen Hintergrund. Das war wirklich der Überdruss an diesem System, an dieser Art von Regierung und regiert werden.
Wie alt waren Sie da?
Das war, als ich in meinen 20er Jahren war. Mhm. Aber das hatte sich schon entwickelt, ja, seit dem 18. Lebensjahr. Ich war auch jemand, den die Psychologie ja sehr interessierte. Das habe ich ja dann auch studiert. Und man hatte den Eindruck, alle frischen Impulse kamen aus dem Westen. Man kam aber nicht an die Bücher heran. Zum Teil durfte man die Dinge nicht offen besprechen, nur hinter vorgehaltener Hand, dass man neuere psychologische Theorien als solche besprechen und auslegen konnte.
Ist die Psychologie in der DDR auch instrumentalisiert worden? Oder die Psychologen, Therapeuten?
Zunächst muss man sagen, sie wurden sehr klein gehalten als Berufsgruppe. Das ist vielleicht noch das Interessanteste dabei. Also es wurde wirklich darauf geachtet, dass es nicht zu viel Psychologen gibt. Und dass es nur an zwei Stellen und im zweiten Jahr an der dritten Stelle Psychologie studiert werden konnte. Ansonsten wollte man schon, das ist ja nun lange her, aber Josef Stalin hatte ja mal gesagt, also wir brauchen die Ingenieure der Seele. Und das passte dann ein bisschen schon rein, aber es sollte eben überschaubar bleiben. Mhm. Ja, es gab die sogenannte operative Psychologie der Staatssicherheit. Das war richtig ein Fachgebiet, wie man Verhöre, Vernehmungen am besten machen kann. Also wie man am besten aus Menschen etwas herausholt, was sie eigentlich nicht sagen wollen. Aber das ist ein kleiner Nebenteil gewesen. Das ist erforscht worden inzwischen, aber das kann man nicht der ganzen Psychologie als Tagwerk unterstellen.
Ja, denken ja viele, der Psychologe, der andere durchschaut und alles über sie weiß und alles über sie wissen will. Aber Sie, Herr Professor Merker, haben ja eben schon deutlich gemacht, dass es auch nichts bringt, wenn man Menschen zum Sprechen zwingt. Mhm. Es hilft ihnen auch nicht. Ja, wie ging das dann weiter? Sie waren ja verheiratet,
ja,
damals noch mit einer Frau, hatten einen kleinen Sohn.
Ja, ich bin dann irgendwie auch ein Kind der 80er Jahre gewesen. Ich habe einen relativ offenen Lebensstil als Bisexueller gehabt. Und dann war aber leider das mit meiner Frau vorbei.
Sie wollte nicht mehr.
Trennen wollte. Und ich habe in Ostberlin, da wohnte ich, einen Westberliner kennengelernt, 1987, mit dem ich heute noch zusammen bin.
Ja, nicht nur zusammen sind. Ich sehe Ihren Trauring, Sie sind auch verheiratet.
So ist es, ja. Und dann war die Frage, ja, wer zu wem? Und für ihn war es undenkbar, übrigens ein Hesse, in die DDR zu ziehen. Ich konnte es teilweise verstehen, aber für mich war es eigentlich unmöglich, in den Westen zu kommen. Es war dann ein Fluchtversuch und der Fluchtversuch ist schiefgegangen, obwohl es mit mehreren kleinen Anläufen, mal da an der Grenze, mal da an der Grenze, alles schön weit weg von Deutschland, weil ja die Mauer besonders tödlich war. Das wollte ich nicht riskieren. Es war irgendwas im Umfeld der Sowjetunion, irgendwo über die sowjetische Grenze ins westliche Ausland. Das hat nicht geklappt und dann bin ich gelandet in Ostberlin im Stasi-Gefängnis Hohenschönhausen.
Sie hatten doch zuvor noch den Versuch unternommen, das habe ich nämlich gelesen, Ihre Geschichte ist veröffentlicht in dem Buch Nichts wie raus hier aus dem Ankerherz Verlag. Da gibt es 18 Geschichten von DDR-Bürgern, die aus der DDR raus wollten, geflüchtet sind, abgeschoben worden sind. Sie gehören dazu, Andreas Merker. Und zunächst steht da drin, wollten Sie doch über Polen in die Türkei und dann von der Türkei aus in den Westen. Und da sind Sie aber festgenommen worden.
So ist es. Ja, das war dann schon die letzte Minimalvariante. Eigentlich Sowjetunion, China, Sowjetunion, Türkei und dann zum Schluss Polen. Normales Flugzeugticket in die Türkei, aber man brauchte ein Ausreisevisum. Ja. Das hatte ich nicht und dann wurde ich in Warschau auf dem Flughafen verhaftet, wurde zurücktransportiert zwischen zwei Stasi-Mitarbeitern nach Ostberlin und dann kam ich dann eben ins Gefängnis.
Und Ihr Freund hat das doch alles mit angesehen?
Der hat die Verhaftungssituation von weit mit angesehen. Das war ja am Flughafen, als ich da versuchte einzuchecken. Für den war das fürchterlich. Der ist dann noch so schnell wie möglich dann mit seinem Mietauto zurück nach Westberlin vielleicht überall durchgestellt wird, dass da jemand, vielleicht Fluchthelfer, indirekt sein wollte. Und dann hat er sich nach Westberlin gerettet.
Ja, und Sie sind gelandet zunächst in Hohenschönhausen, im Untersuchungsgefängnis, später dann in der Haftanstalt Neubrandenburg. Wie ist es Ihnen da ergangen?
Man erlebt schon die Verzweiflung, Angst mit, die, denke ich, viele Gefangene und insbesondere auch politische Gefangene haben. Ich wusste nicht, was man mir vorwerfen wird, was man auch an meinen früheren Aktivitäten mir alles auflisten würde, was dann vielleicht haftverschärfend sein würde. Dann gibt es solche Sprüche wie, hier werden Sie nie rauskommen, oder bei Fluchtversuch wird von der Schusswaffe Gebrauch gemacht. Also Sachen, die dann schon sehr hart sind. Das war Untersuchungshaft oder dann auch die Verhöre, die sehr lange dauerten, und Einzelzelle. Haft ist dann nochmal wieder was anderes, weil in der Haft war man dann ja zusammen mit kriminellen Gefangenen, weil es den Status politischer Häftling in der DDR nicht gab. Mhm. Es gab keine politischen Häftlinge. Alle haben eine kriminelle Tat begangen.
Und Sie waren zum Teil zusammen mit 14 anderen in der Zelle. Beim Toilettengang konnten die anderen zuschauen und saßen ein wegen versuchter rechtswidriger Nichtrückkehr im schweren Falle. Ja, das ist DDR-Sprech, muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Konnten Sie denn die Situation im Gefängnis so ein bisschen, ja, um sich selbst zu helfen, als Milieustudie sehen? Denn immerhin sind Sie ja Psychologe, Herr Professor Merker.
Ja, das habe ich schon versucht. Ich glaube, ich habe da lange nicht nachgeschlagen, Maxim Gorki hat ja mal eins seiner Autobiografien geschrieben, Meine Gefängnisse. Das hatte ich auch gelesen und habe gedacht, naja, wenn der das so verarbeiten konnte, dann versuche ich es auch mal. Und das war dann im Grunde genommen auch möglich, zumindest dann eben in diesem Strafgefängnis mit den 14 anderen in einer Zelle, auch wenn das eine wilde Mischung war, gab es ja genügend Menschen, mit denen man sich wirklich gut unterhalten könnte. Und dann kam dazu, ja, es gab auch Menschen, denen es schlechter ging als mir. Und dann, ich war schon 2 Jahre schon in der Lehre als Psychiater und Psychotherapeut. Und dann habe ich einfach schon versucht, ein bisschen meiner Kenntnisse anzuwenden.
Tja, haben versucht, das Beste draus zu machen, anderen Gefangenen zu helfen, psychologisch. Nur, das war 1988 und zu einem Zeitpunkt, an dem es noch nicht absehbar war, dass irgendwann die Mauer fallen wird durch die friedliche Revolution. Also Sie mussten ja dort mit dem Gefühl sitzen, komme ich womöglich wirklich nicht mehr hier raus, oder wie war das?
Ja, man hatte gehört, dass ein großer Teil in den Westen abgeschoben wird durch den Häftlingsfreikauf. Das ist ja ein Geschäft für die DDR gewesen. Ungefähr 200.000 deutsche Mark für einen politischen Häftling hat die Bundesregierung gezahlt. Das war ja ein Wirtschaftsfaktor. Aber Sie haben völlig recht, nach Prinzipien, die nicht durchschaubar waren, gab es auch viele, die zurück in die DDR mussten. Das nannte man damals den Zonenstich. Also wieder zurück. Und ja, da einen gewissen Fatalismus, was jetzt dann kommen wird, den musste man schon haben.
Diese Unwägbarkeit, nicht zu wissen, was ist. Eines wussten Sie allerdings, Sie haben, von Ihrer Frau waren Sie ja schon getrennt zu dem Zeitpunkt, aber Sie haben ja Ihren Sohn zurückgelassen, Ihre Eltern, vielleicht auch ein paar Patienten an der Klinik damals. Haben Sie sich denn jemals von denen verabschieden können?
Von keinem von dem, was Sie eben aufzählten. Das waren ja alles heimliche Abgänge. Das hat mich sehr belastet, insbesondere was meinen Sohn betraf. Richtig lange, lange, lange belastet. Es gab dann die Möglichkeit, einmal pro Monat oder einmal in 14 Tagen einen Brief zu schreiben. Und da sind die meisten dann an meinen Sohn gegangen, der 3 Jahre war, nachher 4 Jahre war, mit irgendwelchen, ja, kleinen Geschichten, Feriengeschichten oder so etwas.
Sie sind ja dann irgendwann rausgekommen, tatsächlich. Wie ist Ihnen denn das gelungen?
Das war dann einer dieser Freikäufe. Ich bin nach 10,5 Monaten herausgekommen, bin dann in das Aufnahmelager nach Gießen gekommen. Ja. Hatte dort den Eindruck, dass mir das nicht so behagt, und habe dann sehr drum gerungen. Ich weiß es noch am ersten Tag, dass ich dann raus konnte, was gar nicht so einfach war. Und mein Lebenspartner stand dann schon da und wir haben dann ein Hotelzimmer nehmen können.
Ein richtiges Happy End sozusagen. Und Sie haben dann, wie gesagt, waren auch geheiratet. Ich glaube, Sie waren einer der Ersten, die die Möglichkeit der eingetragenen Lebensgemeinschaft wahrgenommen haben. Das ist jetzt 12 oder 13 Jahre her. Und, Herr Professor Merker, Sie haben Karriere gemacht, eine sagenhafte Karriere als Psychologe, als Mediziner, sind Ordinarius an der Universität Zürich im Fachbereich Psychologie. Dazwischen waren Sie an der TU Dresden, ein Jahr in den USA, Sie waren an der Uni Trier. Ja, und dann kam der Ruf nach Zürich. Und dort haben Sie unter anderem ein Verfahren entwickelt, das sehr wirksam ist gegen Depressionen, und zwar die sogenannte Internettherapie. Und was das ist, darüber sprechen wir in der nächsten Runde. Professor Andreas Merker ist heute zu Gast bei Doppelkopf in HR2 Kultur. Und Musik Nummer 2 steht auf dem Programm von Billie Holiday, Strange Fruit. Was hat es damit auf sich?
Billie Holiday hat ja in ihrem unvergleichlichen Sound viel über Liebe, Schmerz, Trauer gesungen. Aber sie hatte einen Song, in dem sie über Politisches gesungen hat. Und das ist dieser Song Strange Fruit. Das ist wie eine Metapher. Es wird eigentlich darüber geredet, was für seltsame Früchte an den Bäumen hängen. Aber das sind keine Früchte, sondern das sind die Lynchopfer in den Südstaaten der USA. Und das heißt Blut auf den Blättern, Blut an der Wurzel. Und es geht eigentlich darum, dass die Leichen der gelynchten Schwarzen an den Bäumen sich bewegen. Und das hat sie gesungen in allen Clubs, ihr, wie man sagt, Signature-Song. Dann hat sie den Leuten gesagt, aber ich bin eine Schwarze und das gibt es noch oder das gab es vor kurzem noch. Sie hat auf das Traumatische angespielt, was sie persönlich auch mitbekommen hat.
Strange Fruit von Billie Holiday.
Southern trees bear a strange fruit, blood on the leaves and blood at the root, black bodies swinging in the southern. Poplar trees, past the routine of the gallant sound, the bulging eyes and the twisted mouth.
Strange Fruit von Billie Holiday. Und Billie Holiday hatte den Höhepunkt ihrer Karriere in den 40er Jahren. Und ich glaube, kann man das so sagen, Herr Professor Merker, im Grunde war sie vielleicht auch traumatisiert.
Ja, sie hat das sogar in ihre Biografie hineingeschrieben. In ihrem Falle das häufigste zivile Trauma, wie wir sagen, das ja. Ist der Missbrauch oder die sexuelle Misshandlung in der Kindheit.
Sie war ja auch schwer drogenabhängig dann als Erwachsene. Möglicherweise auch eine Folge davon. Ja. Professor Andreas Merker ist Ordinarius am Psychologischen Institut der Uni Zürich, dort Traumaexperte, Traumaforscher und heute zu Gast bei Doppelkopf in HR2 Kultur. Jetzt haben Sie eben Ihre eigene Lebensgeschichte erzählt, Herr Merker. Sie waren ja im DDR-Knast, zwar nicht sehr lange, aber das wussten Sie zu diesem Zeitpunkt ja nicht, wie lange es dauern wird. Im Nachhinein gesehen, als diese Zeit vorbei war, wie sind Sie denn da umgegangen mit sich selbst? Sind Sie da auch manchmal aufgeschreckt im Schlaf und dachten, Sie sind noch im Knast?
Das ist interessant, dass ich bisher Albträume mit Knastgedanken nicht hatte. Das kann ja noch kommen, wie gesagt, aber ich bin...
Jetzt kann das noch kommen, nach so langer Zeit?
Es könnte, gerade auch im höheren Lebensalter. Das weiß man noch nicht, aber ich habe das ganz gut verarbeiten können. Also ich gehöre zu den 80%, zum Glück ja doch sehr viele, die keine posttraumatische Belastungsstörung entwickelt haben. Nicht langfristig zum Glück.
Da haben Sie Glück gehabt, dass das bei alten Menschen vielleicht der Grund ist, dass in höherem Alter eine traumatische Situation wieder auflebt, die sie früher erlebt haben, beispielsweise im Zweiten Weltkrieg. Ist man denn heute in der Psychologie, in der Traumaforschung darauf eingerichtet allgemein, dass sowas passieren kann?
Da ist noch manches unerklärt und da ist noch manches offen. Zum Beispiel, dass im Zusammenhang mit Demenz Bilder wieder hochsteigen und sich nicht beherrschen lassen und auch ein Teil des Unglücks und der traurigen oder sogar auch jammernden Zustände, die Alzheimer-Kranke, wenn sie sehr schwer krank sind oder mittelschwer krank sind, zeigen, dass die auch mit traumatischen Erlebnissen zusammenhängen. Manchmal sagen sie dann zu ihr etwas und dann kann man das rekonstruieren.
Ja, Menschen mit Demenz, da ist ja quasi der pure Mensch bleibt. Diese ganzen Kontrollmechanismen, die andere haben, die keine Demenz haben, fallen ja dann weg. Würden Sie denn auch so weit gehen, Herr Merker, und sagen, diese Traumatisierung führt letztlich dazu, dass ein Mensch irgendwann in seinem Leben oder im höheren Alter eine Demenz ausbildet oder kann dazu führen?
Das ist ein kleines bisschen komplizierter, aber ich versuche es mal zu erläutern. Ob jemand eine Demenz entwickelt, was ja ein Hirnumbau ist, das ist wahrscheinlich davon nicht abhängig. Aber es gibt Kompensationsmöglichkeiten, weil nicht das ganze Gehirn befallen ist und gesunde Teile können dann die Funktion der kranken Teile übernehmen. Und diese Kompensationsfähigkeit, die scheint in Mitleidenschaft zu kommen. Also diejenigen, die traumatisiert sind, haben dann wahrscheinlich nicht mehr diese Möglichkeit, das zu kompensieren. Und dann erleben die eher die schädlichen Folgen schon sehr früh dieses Hirnumbaus.
Also Kompensation heißt dann auch, Außenstehende merken es lange nicht, dass der Betreffende so eine Demenz ausbildet, weil er eben noch auf seine Ressourcen, die anderweitig vorhanden sind, zurückgreifen könnte. Jetzt sind Sie, Herr Professor Merker, aktuell noch beschäftigt in der Schweiz mit den sogenannten Verdingkindern, die eine schlimme Kindheit hinter sich hatten, als Arbeitskräfte zur Verfügung stehen mussten und auch nicht gut behandelt worden sind. Was machen Sie da für Erfahrungen?
Ja, wir haben diese Verdingkinder, über die in der Schweiz zurzeit glücklicherweise viel geredet wird. Erstmals hat sich auch die Schweizer Bundesregierung entschuldigt, dass es so ein Phänomen gab. Wir haben diese Verdingkinder deswegen auch untersucht, weil wir den Zusammenhang zwischen Traumaspätfolgen und Alternsprozessen, die wollten wir genau untersuchen. Ja. Verdingkinder sind sehr, sehr viele. Das geht in die Zehntausende noch, die heute 60, 70, 80 sind. Das waren Kinder, die aus ihren Familien herausgenommen wurden, arbeiten mussten unter menschenunwürdigen Bedingungen.
Meistens ausgebeutet wurden.
Genau, in Scheunen mitleben mussten. Und bei denen auch schon in der Kindheit damals die Sterblichkeit groß war, also sehr schwierige Bedingungen, die häufig auch geschlagen wurden, aber häufig auch sexuell missbraucht wurden, Buben wie Mädchen. Und die haben die ganze Palette von langanhaltenden Traumatisierungen erlebt.
Wie kann man denn sowas behandeln?
Eine andere Geschichte für sich erzählen können, das hilft meistens schon ein ganzes Stück.
Grundsätzlich bei Traumatisierten?
Ja, eine andere Geschichte, eine Geschichte, die erstens sich auch an diese dunklen Seiten heranwagt, weil viele da instinktiv den Eindruck haben, nein, darüber können wir nicht erzählen, das halten wir selber nicht aus, das halten die anderen nicht aus. Also eine erzählbare Geschichte, auch positive Aspekte dabei. Haben Sie irgendwie sich selber da rausgezogen für den Moment?
Ist das auch wichtig für den Blick der anderen auf einen selbst? Beispielsweise, dass man da rauskommt aus diesem Blick, ach ja, das ist die, die sexuell missbraucht wurde oder das ist der, der bei dem Amoklauf dabei war. Dass es doch lange Zeit so im Vordergrund steht, wenn die anderen davon wissen.
Ja, zum Teil aus einer gewissen Hilflosigkeit tragen ja das die Beschädigten, die Opfer auch so vor sich her. Und diese Art von Therapien versucht das eben auch mit anderen Lebensphasen anzureichern, dass man wieder ein Mensch ist, der für mehr steht, aber schon auch das verkünden kann, das, was man damals erlebt hat. Mhm. Denn das ist schon wirklich ein Lebensthema von vielen.
Also wäre dann im Grunde das Ziel bei einer solchen Traumabehandlung oder der Behandlung einer posttraumatischen Belastungsstörung, egal aus welchem Grund, eine andere Geschichte für sich erzählen können, nur die, die zu der Traumatisierung geführt hat, nicht vergessen wollen und müssen.
Ja, und sich auch trauen, Einzelheiten davon zu erzählen, sondern nicht nur Überschriften. Ich habe das damals erlebt, sondern diese Geschichte vollständiger zu machen und auch zu erleben, wenn ich darüber mehr rede und nachdenke, dann schwächt mich das nicht, sondern ich kann da vielleicht sogar auch ein bisschen Kraft rausziehen.
Das sagt Professor Andreas Merker, heute zu Gast bei Doppelkopf in HR2 Kultur. Ja, Herr Professor Merker, Sie haben an der Universität Zürich auch ein Verfahren entwickelt, das es noch nicht so lange gibt, was aber hervorragend in die Zeit passt. Eigentlich im Zusammenhang mit Depressionen ist es entstanden, nämlich die Internettherapie. Wie funktioniert die denn?
Gegen das Grundgesetz der Psychotherapie, dass es eine direkte Begegnung, ein Aug in Aug blicken geben muss, gab es dann immer schon mal doch Vermutungen, dass Menschen, die sich über das Internet ausdrücken, dass denen auch schon geholfen werden kann und dass sie sich psychisch verändern. Und nun hat nicht nur unsere Gruppe, sondern im Verbund mit einigen anderen internationalen Zentren gesagt, wir versuchen das mal genauer anzuschauen. Und wir haben dann Techniken, Psychotherapietechniken gesucht, die geeignet sind. Und dieses Behandlungspaket wirkt gegen Depressionen.
Ja, und liegt das daran, vermuten Sie, dass es vielleicht ja auch manchen Menschen entgegenkommt, anonym zu sein, also nicht gesehen zu werden oder den anderen nicht zu sehen? Oder dass das Schreiben an sich, also seine Gefühle aufzuschreiben, an sich schon so einen therapeutischen Effekt hat?
Wir haben noch ein paar andere Vermutungen. Das eine ist schon dieses Niederschwellige, wie wir das nennen. Das heißt, man muss nicht durch die Gegend fahren, man muss nicht große Wege hinter sich bringen. Und Sie sagten Anonymität, ja. Was wir merken ist, dass man viel schneller bei den sogenannten Schreibsitzungen, wie wir das nennen, zum Knackpunkten kommt. Und ja. Eine weitere Sache, die wir herausgefunden haben, nachträglich, ohne dass wir das vorher schon geahnt haben, alles das, was da hin und her geht zwischen Patient und Therapeut, ist hinterher schriftlich noch sichtbar und man kann es selber nochmal nachlesen. Ja. Unsere Gruppe, aber auch international in anderen Sprachen andere Gruppen, wir bieten nur sogenannte strukturierte Therapien an. Also ich sagte vorhin das Wort Therapiepaket, das wird vorneweg genau erläutert, was das heißt. Also man stimmt zu, dass man sich für zum Beispiel 16 solche Schreibsitzungen miteinander trifft. Man weiß sogar vorneweg schon, was da ungefähr drankommen wird. Und es geht an einem roten Faden. Wir wissen inzwischen, dass im Grunde genommen im Internet nur diese strukturierten Therapieangebote wirken und nicht welche, indem man sagt, ach, wir schauen mal heute das Thema, morgen das Thema.
Das heißt, es geht dann auch schneller.
Meistens ist das so, ja.
Können Sie Zahlen nennen? Weiß man, ob das diesen Menschen auch hilft und vor allen Dingen, ob es ihnen auch längerfristig hilft im Vergleich zur herkömmlichen Therapie?
Das kann ich sagen. Wir haben eine Studie gemacht, die nach den neuesten wissenschaftlichen Maßstäben vorgegangen ist und in der sich alle bereit erklären mussten, entweder per Zufall einer konventionellen Therapie oder dieser Internettherapie zuzustimmen. Und in beiden Gruppen hat sich das Befinden bei der überwiegenden Anzahl der Behandelten verbessert. Und wir haben dann mehrere Monate später noch einmal nachuntersucht. Und bei den Patienten der Sprechzimmertherapie hatten sich bei einem Teil schon Depressionen wieder eingeschlichen. Leider gehört es dazu. Und bei den Menschen mit der Internettherapie war das ein kleinerer Teil, bei denen sich wieder die Depressionen eingeschlichen haben. Also gab es dann langfristig sogar einen Vorteil für diese Internettherapie.
Also ein vielversprechendes Verfahren, Internettherapie im Zusammenhang mit Depressionen. Würde das denn, Herr Professor Merker, auch bei Traumata helfen, bei der posttraumatischen Belastungsstörung?
Das kann ich bejahen und freue mich sehr, dass wir das inzwischen auch durch einige dieser Studien herausgefunden haben. Und ich muss auch sagen, das war für mich ein völliges Umschwenkerlebnis. Manchmal sage ich von Saulus zum Paulus, weil ich selber ein großer Skeptiker war. Das gebe ich offen zu, dass diese Arten von Therapien gerade auch bei so einem existenziellen Erleben und Erschütterung helfen. Und siehe da, es hilft bei genauso vielen Menschen wie die Sprechzimmertherapie.
Nur einen Punkt darf man vielleicht nicht außer Acht lassen. Die Anonymität oder die Schweigepflicht, wie sie jetzt von Klient zu Therapeut, von Patient zu Therapeut gewährleistet ist, normalerweise, ist ja dann im Internet nicht der Fall. Es ist ja im Grunde ein offenes System. Wie gehen Sie mit diesem Punkt um?
Also man geht wie bei einer Banküberweisung hinter eine gewisse Firewall und da hinten findet das statt, sodass diese Therapien oder wie gesagt Beratungen alle sicher sind. Es muss in diesem Sicherheitsstandard sein.
Also eine Chance für Menschen mit Depressionen oder mit einem posttraumatischen Belastungssyndrom, die Internettherapie, ein vielversprechendes Verfahren unter der Leitung von Professor Andreas Merker, Ordinarius am Fachbereich Psychologie der Uni Zürich, und er war heute zu Gast bei Doppelkopf in HR2 Kultur. Ich heiße Karin Röder. Zum Ausklang hören wir noch eine Wunschmusik von Felix Mendelssohn Bartholdy, und zwar die Etüde in F-Moll. Was hat es mit diesem Wunsch auf sich, Herr Merker?
Ganz zu Anfang habe ich erklärt, wie diese inneren Bilder, die Gerüche einem nicht aus dem Kopf gehen. Und man kann manchmal auch so Musikstücke haben, die einem nicht auf dem Kopf gehen.
Wenn es ein schönes Stück ist, warum nicht? Danke, Andreas Merker.
Dankeschön Ihnen, Frau Röder.